Ich heiße Helmut Meier, ich bin Historiker, ich bin lang Lehrer für Geschichte am Literargymnasium Rämibühl und bin jetzt pensioniert. Und ich darf Ihnen jetzt etwas erzählen zum Thema Sicherheit. Am Anfang stellt man sich natürlich die Frage, was ist überhaupt Sicherheit? Sicherheit heisst einmal, ich habe eine relativ große Chance zum Überleben. Sicherheit heisst weiter, ich lebe in einigermaßen akzeptablen Verhältnissen, also beispielsweise nicht im Gefängnis. Sicherheit heisst weiterhin, ich muss nicht Angst haben, dass es mit der Sicherheit schon morgen vorbei ist. Und schließlich bedeutet Sicherheit auch, dass ich ein gewisses Hab und Gut habe und mit dem ich rechnen kann, dass ich es auch noch morgen habe. Jetzt, wodurch ist meine Sicherheit möglicherweise bedroht? Ich denke grundsätzlich aus drei Richtungen. Die erste kommt von außen. Es kann eine Eroberung gegen unser Land stattfinden und der Eroberer findet, sie will mich umbringen oder sie will mir alles nehmen. Zweite Variante. In unserem Land selber herrscht ein Tyrann, der sich gegenüber seinen Untertanen alles Mögliche ausnimmt, auch mir gegenüber. Oder in unserem Land herrscht sehr viel Kriminalität. Ich muss befürchten, das Opfer von einem Verbrechen zu werden. Und die dritte Möglichkeit sind Unglücksfälle aller Art, Seuchen, Hungersnöte und vieles andere mehr, wo unser Leben auch gefährden kann. Jetzt, was machen die Leute für die Sicherheit? Es gibt den individuellen Weg und es gibt den kollektiven Weg. Der individuelle Weg besteht darin, dass ich individuell oder vielleicht mit meiner Familie oder mit meinem Stammesverband zusammen versuche, für Sicherheit zu sorgen und die Gefahren abzuwehren. Die Kollektivsicherheit heisst, dass in einem größeren Kollektiv, zum Beispiel im Staat, versucht wird, für Sicherheit zu sorgen. Wenn man in die Geschichte zurückschaut, vielleicht bis ins Mittelalter zurückgehen, also die Zeit zwischen dem 5. und dem 14., 15. Jahrhundert, muss man sagen, während langer Zeit hat es dort eigentlich nur die Möglichkeit von der individuellen Sorge für die Sicherheit gegeben. Die grosse Änderung kommt eigentlich im Spätmittelalter, so vom 13., 14. Jahrhundert an, mit dem Aufstieg von der spätmittelalterlichen Stadt. Die spätmittelalterliche Stadt will in jeder Hinsicht für die Sicherheit von ihren Bürger und Bürgerinnen sorgen. Was macht sie gegen aussen? Sie errichtet eine massive Verschanzung, Stadtmauern, damit man die Stadt nicht erobern kann. Und die Bürger haben bei der Verteidigung von dieser Stadt natürlich mitzuwirken. Was macht sie gegen die Bedrohung von der Sicherheit im Inneren? Damit es nicht zu einer Tyrannenherrschaft kommt, organisiert sie ein Herrschaftssystem durch Räte, also durch eine Art Parlament, ein oder mehrere Kammern, das spielt keine Rolle, was dazu führt, dass eben kein Einzelner kann die Herrschaft übernehmen und dann auch missbrauchen. Was macht sie gegen Kriminalität? Da passiert etwas sehr Wichtiges. Man setzt im Bereich von der Justiz das frühere Akkusationsprinzip durch das Inquisitionsprinzip. Was heisst das? Akkusationsprinzip bedeutet, dass ein Prozess nur stattfindet, wenn irgendein Kläger auftritt. Dann ist klar, dass zum Beispiel in einem Mordfall der Ermordete ja nicht in der Lage ist, Anklage zu erheben. Also passiert in dem Fall eben nichts. Das Inquisitionsprinzip, das die Stadt jetzt einführt, das heisst, ein Verbrechen wird auf jeden Fall untersucht. Die Stadt soll ein Friedens- und Rechtsbereich sein, wo keine Fehden geführt werden und wo es eben auch möglichst wenig Kriminalität gibt. Problematisch sind die Mittel, die die spätmittelalterliche Stadt ergreift, um die Kriminalität jetzt auch wirksam zu bekämpfen. Die Frage ist ja, wie kommt ein städtisches Gericht zum Urteil über einen angeblichen Verbrecher? Und da gibt es in dieser Zeit nur eins, wenn der Verbrecher ein Geständnis ableitet. Es gibt keinen Indizienprozess und es gibt auch keine Verurteilungen allein aufgrund von Zeugenaussagen. Das führt dann zum zweiten Problem. Wie komme ich zum Geständnis? Und die Antwort ist durch die Folter. Der Anklagte, wenn gewisse Indizien gegen ihn sprechen, der wird gefoltert, bis er gesteht. Er soll nicht an der Folter sterben. Dann kommt nämlich die dritte Frage, ja, und was machen wir jetzt mit dem Verurteilten? Etwas, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, nämlich Gefängnisstrafe, die gibt es nicht. Es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit von der Buße, vielleicht auch von der Körperstrafe, Auspeitschung und so weiter, Verbannung. Und dann nachher kommt aber bald einmal eben Todesstrafe. Und das bedeutet, dass es in dieser spätmittelalterlichen Stadt, im Gegensatz zu heutiger Zeit, recht viel Todesurteil gibt. Was macht die spätmittelalterliche Stadt gegen Unglücksfälle aller Art? Im Vergleich zu heute natürlich relativ wenig, weil sie wenig machen kann. Aber immerhin, sie bieten zum Beispiel zur Vermeidung von Feuersbrünsten, dass Häuser Steinmauern müssen haben und nur ein Gebälk im Inneren, damit es möglichst keinen Stadtbrand gibt. Und tatsächlich hat man zum Beispiel in Zürich grössere Brände seit dem Anfang des 14. Jahrhunderts können vermeiden, obwohl ja die Häuser in den Gassen sehr eng beieinander gestanden sind. Oder im Bereich der Medizin hat man Leute, die an chronischen Krankheiten, von denen man angenommen hat, sie sind auch ansteckend, in sogenannten Seuchenhäuser oder Siechenhäuser außerhalb der Stadt deponiert, was für die natürlich nicht sehr angenehm war. Seit der Reformationszeit führt man auch soziale Unterstützungen durch für arme Leute. Das ist etwa das, wo die spätmittelalterliche Stadt kann. Und das ist ein System, das sich eigentlich bei uns bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, also während etwa gut 400 Jahre, behauptet hat. In anderen Ländern, wo Monarchien gewesen sind, dort hat dann schon vom 17., 18. Jahrhundert an der Monarch und nicht die Stadtregierung die Sicherheitsaufgaben übernahm, beispielsweise auch ein sogenanntes Stehensheer aufgestellt, das für Ordnung sorgen soll, wobei das Heer natürlich häufig auch für ganz andere Zwecke benutzt hat. Ein grosser Wandel kommt dann im Zeitalter von der Französischen Revolution, und zwar also vor gut 200 Jahren, und zwar eigentlich in allen Bereichen. Zuerst einmal, gerade auch bei uns, die Abwehr nach aussen, die Sicherheit gegen äussere Angreifer von der Stadt über an den Staat. Die Zürcher Befestigungen werden abgerissen. Dafür ist jeder Bürger wehrpflichtig. Man hat jetzt das Prinzip, dass eben alle Schweizer in unserem Fall, im Bedarfsfall auch sollen, die Schweiz verteidigen. Im Bereich der Justiz gibt es auch Änderungen, und zwar, weil die technischen Möglichkeiten, einen Verbrecher zu überführen, natürlich dann ständig zunehmen, angefangen von den Fingerabdrücken bis zu der modernen DNA-Analyse. Das führt dazu, dass man eigentlich auf die Folter weitgehend verzichten kann und dass man sich auch, weil man mehr Geld hat als früher, einen humanitären Strafvollzug kann leisten. Das heisst, die Leute werden immer seltener und am Schluss gar nicht mehr hingerichtet, sondern landen einfach für mehr oder weniger lange Zeit in einem Gefängnis. Und natürlich im dritten Bereich, im Bereich Unglücksfälle aller Art, da gibt es natürlich auf der einen Seite sehr viele Verbesserungen. Denken wir vor allem an die Entwicklung der modernen Medizin, die dazu führt, dass die Leute gesünder bleiben und auch im Durchschnitt viel, viel älter werden als früher. Oder denken wir an der Möglichkeit der Verbesserungen in der Landwirtschaft und mit denen man mehr Erträge erzielt hat. Natürlich, da kommt auch zum Beispiel der moderne Handel, der es ermöglicht, dass man eben benötigte Güter aus allen möglichen Gegenden der Welt ins Land führt, sodass man die Gefahr von einer Hungersnot kleiner wird. Und natürlich gibt es die ganze technische Entwicklung, die aber häufig beide Aspekte hat, dass sie auf der einen Seite zu mehr Sicherheit führt, aber auch wieder zu mehr Sicherheitslücken. Also wenn die chemische Industrie sich entwickelt, dann nimmt natürlich auch die Gefahr von den Explosionen zu. Und natürlich haben wir von dort das Problem von der Umweltverschmutzung. Das heisst, die Gewässer können den stark angestiegenen Müll, den sie reingeschmissen wird, nicht mehr bewältigen. Es braucht also beispielsweise Kläranlagen. Und das gilt für sehr viele weitere technische Entwicklungen eben auch. Denken wir auch nur, dass die IT natürlich eine sehr gutes Mittel ist, Sicherheit zu erhöhen, aber dass auf der anderen Seite über die IT auch wieder neue Formen von der Kriminalität können gedeihen. Ich möchte zum Abschluss auf zwei Beispiele kommen, die aus Zürich stammen. Ich bin auf die gekommen, weil ich selber ein Buch über die Geschichte von Zürich im 20. Jahrhundert geschrieben habe. Und dort sieht man eigentlich recht deutlich, wie Sicherheit, mehr Unsicherheit miteinander kombiniert werden können. Ich nehme zuerst mal den Verkehr, vor allem den Autoverkehr. Am Ende vom Ersten Weltkrieg, also genau 1921, hat es in Zürich ganze 600 eingeschriebene Motorfahrzeuge gegeben. Im Jahr 1938 sind es bereits 11'000 gewesen. Das ist natürlich verglichen mit heute auch wenig, aber es ist doch ein Faktor 20. Beinahe gewesen und die zugenommen haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es auch viel mehr Verkehrsunfälle gegeben hat. Vor allem darum, weil man eigentlich zuerst für die Verkehrssicherheit sich darauf beschränkt hat, den Rechtsverkehr für obligatorisch zu erklären. Etwas anderes hat es eigentlich nicht gegeben. Und so haben wir zum Beispiel im Jahr 1938 allein in Zürich 4'500 Verkehrsunfälle mit 4'400 beteiligten Motorfahrzeugen. Wir haben 1'800 Verletzte und 42 Tote. Vergleichsweise im Jahr 2016 haben wir über 150'000 Motorfahrzeuge in Zürich gehabt, 1'500 Verletzte und 7 Tote. Das heisst, relativ hat sich Verkehrssicherheit sehr stark verbessert. Immerhin in dem Jahr 1938 sind 40% von allen Zürcher Motorfahrzeugen in einem Jahr an einem Unfall beteiligt gewesen. Was hat man gemacht? Eigentlich sind es vier Sachen. Das eine war die Verkehrserziehung gewesen. Man hat Fußgängerstreifen eingeführt und man hat die Leute belehrt, die Erwachsenen und auch die Kinder in der Schule, dass man eben mindestens die stark befahrenen Strassen nur über den Fußgängerstreifen überquert und dass die Kinder eigentlich nicht auf der Strasse spielen sollten, sondern irgendwo auf dem Schulhaus. Platz. Das zweite sind natürlich bauliche Massnahmen gewesen. Man hat dann Strassen verbreitert, dass man zum Beispiel das Tram vom Auto hat können trennen. Das hat dann in den 50er Jahren zu ganz gewaltigen Ausbauplänen geführt. Man hätte jetzt Zürich wählen, wo es eigentlich keine Strassenkreuzungen mehr gibt und jeder mit seinem Auto ohne Stau und ohne Gefahr anfahren kann, wo er eben anfahren will. Von dem ist aber das Allermeiste eigentlich nicht realisiert worden. Das dritte ist natürlich das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung gewesen. Und da haben wir einen relativ interessanten Fall. Ein eidgenössisches Motorfahrzeuggesetz hat es erst 1931 gegeben. Vorher hat es ein Konkordat gegeben, unter den Kanton, und das hat vorgesehen, dass in der Stadt nicht schneller als 18 Kilometer pro Stunde gefahren werden soll. Nur hat sich niemand an das gehalten und man hat es ja auch nicht messen können. Als es dann um die Erschaffung des Gesetzes gegangen ist, haben die Städte interessanterweise vorgeschlagen, innerorts 30 Kilometer in der Stunde. Das ist aber beim eidgenössischen Gesetzgeber nicht so durchgegangen, sondern der hat beschlossen, es gibt überhaupt innerorts keine generelle Beschränkungen. Es müsse einfach jeder Automobilist sich an die bestehenden Verhältnisse orientieren. Und selbstverständlich ist die Orientierung nicht bei allen Automobilisten gleich ausgefallen, sodass sich dann gerade auch in den 50er und 60er Jahren die Unfallzahlen und die Totenzahlen weiter erhöht haben. Und erst 1959 hat man dann eingeführt, dass Innerortsgeschwindigkeit generell auf 60 km pro Stunde beschränkt soll sein. Und das hat dann sicher auch ihre Wirkung gehabt. Und die vierte Lösung zur Verhinderung von Unfall ist natürlich gewesen, dass man den Verkehr regelt. Im Jahr 1926 sind das erste Mal an 5 Zürcher Platz 5 Polizisten aufgestellt worden, die mit Winken und Stoppzeichen den Verkehr geregelt haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da werden dann sukzessive immer mehr Lichtsignale und auch raffiniertere Lichtsignalkombinationen eingeführt. Das zum einen. Etwas ganz anderes, wo man sich auch fragen kann, hat das zur Sicherheit und zur Unsicherheit geführt. Im Zweiten Weltkrieg, im November 1940, ist schweizweit für die Nacht ein Verdunkelungsgebot angeordnet worden. Das heisst, spätestens am 10. Haben wir keine Strassenlampe dürfen brennen, hat man nur mit einem Skiwerferlicht mit einer blauen Folie drüber dürfen Auto fahren, wobei da sehr wenig Auto gefahren worden ist. Aus Tram hat eine Ablendeinrichtung bekommen, damit seine Lichter nicht nach oben im Himmel sichtbar sind und so weiter. Also totale Dunkelheit bis am Morgen am 6. Man hat das natürlich begründet mit der Sicherheit gegenüber Luftangriff. Effektiv kann man sich fragen, ist die Sicherheit gestärkt oder geschwächt worden? Auf der einen Seite kommt natürlich sofort die Frage, hat es jetzt nicht sofort viel Unfall und viel Kriminalität in dem verdunkelten Zürich gegeben? Da ist die Antwort nein. Unfall wahrscheinlich darum nicht, weil die Leute natürlich möglichst wenig raus sind während der Nachtzeit. Dann auch darum, weil wegen dem Benzinmangel fast kein Autoverkehr vorhanden war. Und vermutlich haben auch Tramwägler Rücksicht genommen und sind nur langsam gefahren. Das Problem ist aber, wem nützt eigentlich die Verdunkelung? Und heute weiss man, dass die Verdunkelung im Prinzip auf deutschen Druck eingeführt worden ist. Dann im Oktober 1940 haben die ersten britischen Bombenangriffe auf Deutschland angefangen. Und wenn Zürich hell beleuchtet gewesen wäre in der Nacht, dann wäre das natürlich ein wunderbarer Orientierungspunkt gewesen für die britischen Bomberflugzeuge. Die hätten dann gewusst, aha, wir sind ein bisschen südlich von Süddeutschland, also müssen wir ein bisschen nach Norden abdrehen. Zürich wäre dann wahrscheinlich kaum bombardiert worden. Effektiv aber in der Dunkelheit, da hat es natürlich können vorkommen, dass ein britischer Bomber gedacht hat, ich bin jetzt irgendwie vielleicht über Freiburg im Breisgau oder über Konstanz oder irgendetwas, während er effektiv weiter südlich in Zürich war. Und tatsächlich kommt dann eigentlich auch der grösste und schwerste Bombenangriff, also nicht gewollte, sondern durch Irrtum provozierte Bombenangriff im Dezember auf Zürich, wo immerhin ein Toten und 11 Verletzte und etwa 100 mehr oder weniger beschädigte Häuser gefordert hat. Es ist dann bezeichnend, dass die Schweiz im September 1944, wo sie von Deutschland aus nicht mehr können, unter Druck gesetzt werden, eben die Verdunkelung wieder abgeschafft hat. Also das ein merkwürdiges Kapitel von Sicherheitspolitik. Man könnte jetzt sicher noch viel andere Beispiele anfügen, aber ich denke, jetzt habe ich Ihre Geduld genügend ausgenutzt. Danke Ihnen für Ihr Interesse.